Guten Morgen. Ich freue mich sehr auf diese Predigtserie und es ist immer noch ein Herzensanliegen, auch über Themen zu predigen, die vielleicht nicht mehr ganz so oft in unseren Gottesdiensten Thema sind. Wir haben dieses Thema weiße Weihnachten und jeder von uns hat diesen Traum von weißen Weihnachten. Ich habe euch nochmal die Bilder von letzten Jahr mitgebracht. Da war Anfang Dezember in Schlichten großes Schlittenfahren sonntags nach dem Gottesdienst und Ben hatte seine Drohne dabei und hat ein paar Bilder gemacht. Und irgendwie weckt das doch was in uns, diese unberührte Landschaft, diese schöne, alles weiß eingestaubte Bäume. Und das macht was mit uns, oder? Für die Schlichtner wahrscheinlich noch mehr als für mich, aber kommen noch Heimatgefühle hoch. Dahinter verbirgt sich bei uns so diese Sehnsucht, Ruhe, Harmonie, Schönheit, all das, was wir uns so wünschen, was an Weihnachten passiert. Und oft ist leider das Gegenteil der Fall, dass wir doch wieder in Hektik und in Stress und in Streit verfallen. Meine Frau hat mir letzte Woche erklärt, Christian, du bist schon wieder in Weihnachtslaune. Und das hat sie mir nicht an einer guten Situation erklärt, sondern an dem Teil, ja, da hebt sie den Daumen, ne? Sondern an dem Punkt, wo es eher auch Streit war als Harmonie und Schönheit. Und wir wollen genau aus diesem Punkt über weiße Weihnachten reden, über diesen Moment, wie kann es in uns weiß werden? Wie kann Gott es machen, dass unsere Seele, unser Gewissen weiß wird wie Schnee? Dieser Vers aus 1. Jesaja 18, Jesaja 1, Vers 18, wenn eure Sünden auch blutrot sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Das ist das, was als Überschrift über dieser Predigtserie steht. Wie können wir Vergebung empfangen? Wie können wir auch mit uns selber im Reinen sein? Wie können wir aber auch mit Gott im Reinen sein und auch mit unseren Mitmenschen? All diese Punkte, all diese Beziehungsebenen werden durch Sünde, werden durch Verfehlungen, durch Scham belästigt, werden verletzt. Überall da gibt's Momente, wo es schwierig wird in der Beziehung zueinander. Und wir haben in den letzten zwei Predigen schon gehört, wie kann ich Vergebung von Gott empfangen? Wie kann Gott mir vergeben? Christian hat letzte Woche eine super Predigt darüber gehalten, wie können wir ganz praktisch anderen vergeben, mit ganz vielen Tipps. Wie kannst du das Schritt für Schritt machen, dass du Vergebung aussprechen kannst gegenüber deinem Mitmenschen? Und wir wollen heute nochmal auf ein nächstes Level, was für mich einfach immer wieder auch merkwürdig ist, dass das eins der schwierigsten Punkte für mich ist. Ich schaff's relativ schnell, anderen Menschen zu vergeben. Ich schaff's auch relativ schnell, zu Gott zu kommen und um ihn um Vergebung zu bitten für Dinge, die ich falsch gemacht habe. Aber wo ich mich ganz, ganz schwer tue, ist, mir selber zu vergeben. Es mir zuzugestehen, dass wenn Gott mir das zuspricht oder wenn auch andere Menschen mir das zugesprochen haben, kleine Erinnerung an die erste Predigt, such dir einen Seelsorger, such dir einen anderen Menschen, der dir auch wirklich, wo du Sünden bekennen kannst und wo du Vergebung auch zugesprochen kriegst. Aber das für mich anzunehmen, das ist für mich eins der schwersten Punkte bei diesem Thema Vergebung. Es gibt einen römischen Satiriker, Juvenal heißt er, der hat in seinen Satiren einen Spruch gebracht, das strengste Gericht ist das eigene Gewissen. Hier wird kein Schuldiger freigesprochen. Dein eigenes Gewissen kann das größte und das schwierigste Gericht sein. Manchmal ist es gar nicht Gott, der dich anklagt, das ist er meistens nicht übrigens, sondern oft bin's ich selber, der sich anklagt. Oft bin ich's, der auch am längsten braucht und mein Gewissen ist am längsten braucht, auch zu sagen, ich kann's annehmen, dass mir vergeben wurde. Selbst wenn mir andere Leute es zugesprochen haben, es dauert immer noch ein ganzes Stück. Und unser Gewissen hat eine wichtige Funktion. Ich glaube, dass unser Gewissen auch was ist, was Gott uns eingepflanzt hat, was uns einen Kompass gibt dafür, was richtig und was falsch ist. Dass wir merken, hey, an der Stelle, oh, das war jetzt nicht in Ordnung. Da habe ich jemand verletzt. Unser Gewissen zeigt uns Dinge auf und zeigt uns Grenzen auf und sagt, hey, also das sollte ich jetzt vielleicht doch nicht machen. Und es ist so eine Art Alarmsystem vor falschen Entscheidungen. Aber oftmals ist unser Gewissen auch was eine Funktion hat von Verdammnis und von Gericht. Und da ist absolut das Gewissen an der falschen Stelle. Das ist, da verlässt das Gewissen auch die Funktionen, die Gott es eigentlich gesetzt hat. Uns zu verdammen, uns zu, als unsere Versagen uns ständig vor Augen zu halten, das ist eigentlich das Falsche, was das Gewissen nicht machen sollte. Ich merke immer wieder, dass mein Gewissen Dinge probiert in mir zu triggern und mir zu sagen, ich werde von jemand, der einen Fehler gemacht hat, werde ich zum Fehler. Du bist falsch, du kannst nichts, du hast schon wieder versagt, du kriegst es nicht hin. Und in dem Moment, wo es meine Identität angreift, dann übernimmt das Gewissen eine Funktion, die eigentlich Gott hat. Gott schenkt mir Identität, schenkt mir Wertschätzung, schenkt mir einen Stand als Kind Gottes. Wir haben in dem ersten Lied gerade drüber gesungen, er ist derjenige, der mir einen Platz im Himmel macht. Ich darf sein Kind sein, aber mein Gewissen versucht mir zu erklären, du bist falsch, du bist ein Fehler, du kannst das und das nicht. Und in dem Moment merken wir, dass diese Verdammnis nicht von Gott kommen kann. Da merken wir, wir befinden uns gerade auf der Spielwiese des Teufels. Da fängt der Teufel an, mit Scham und mit Schuld in deine Identität reinzusprechen und versucht, die Identität Gottes in dir kaputt zu machen. Und da braucht es eine Ausgewogenheit zwischen einem gesunden Alarmsystem, das unser Gewissen ist, und auf der anderen Seite, dass wir aber nicht zulassen, dass das Gewissen zur Verdammnis und zum Gericht für uns wird. Und bevor wir uns genauer dieses Thema angucken, wie kann ich mir denn selber vergeben? Wie funktioniert es denn, dass ich Vergebung für mich annehmen kann, für mich persönlich? War mir in der Vorbereitung ein Thema ganz wichtig, weil für fast alle Schuld gilt das, was ich nachher dazu sagen habe. Es gilt bloß für einen Punkt nicht. Und ich habe so in der Vorbereitung gespürt, dass ich eine Sache im Vorfeld sagen muss und die will ich erst noch loswerden. Es gibt Schuld, für die du gar nicht schuld bist. Wir haben manchmal so Momente unter uns, dass wir Schuld mit uns rumschleppen für Dinge, für die wir nicht schuld sind. Und ich möchte euch ein paar Beispiele sagen. Ich habe vor kurzem wieder ein Gespräch gehabt mit jemand, dessen Eltern sich scheiden lassen haben. Und das Kind hat dieses tiefe Bewusstsein, hätte ich mich anders verhalten, hätten sich meine Eltern nicht scheiden lassen. Und er schleppt eine Schuld mit sich rum, die gar nicht seine Schuld ist. Die Eltern haben es nicht auf die Reihe gekriegt mit ihrer Ehe. Und das Kind denkt, es wäre Schuld. Der Christian hat ein Beispiel gebracht, letztes Mal in seiner Predigt, wo eine Ehefrau betrogen wurde und dann auch bei sich die Schuld gesucht hat und gesucht hat, vielleicht habe ich zu wenig gemacht und deshalb musste mein Mann ja dann fremd gehen. Und da trägt auch diese Ehefrau eine Schuld mit sich rum, die sie gar nicht hatte. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der Opfer von so einer kleinen, also kein Riesending, aber Opfer von einer Gewalttat wurde. Die wurde geschlagen. Und sie hat gesagt, ja, hätte ich mich halt anders verhalten, dann hätte er mich nicht geschlagen. Auch das, du bist nicht schuld, dass der andere das getan hat. Ich habe einen Freund, der hat gerade als Pastor in seiner Gemeinde jemand beerdigen müssen, der Selbstmord begangen hat. Und da hat die Freundin größte Gewissensbisse und sagt, ich hätte es doch irgendwie merken müssen. Ich bin doch irgendwie schuld dran, dass er Selbstmord begangen hat und sich nicht mir gegenüber öffnen konnte. Es gibt Sachen, für die bist du nicht schuld. Und an diesen Punkten bringt es auch nicht drüber zu reden, wie Gott dir vergeben kann, weil du es einfach nicht bist, weil du keine Schuld auf dich geladen hast. Und ich glaube, es ist so ein wichtiger Moment, bevor wir über das Thema Schuld und Scham reden, dass du dir bewusst machst und auch mit Leuten vielleicht ins Gespräch gehst, die jemand suchst und über diese Themen redest. Es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, wo wir Schuld mit uns rumtragen, da haben wir gar keine Schuld. Und da ist auch schwer für Gott, dir zu vergeben. Du kannst aber vielleicht in einem Gespräch, du kannst mit Gott zusammen auch das empfangen, dass Gott dir sagt, hey, du bist da gar nicht schuld. Das waren andere Menschen. Vielleicht bist du gar nicht der Täter in dem Fall. Vielleicht bist du in dem Fall Opfer. Und mein Problem ist, wenn ich euch das sage, ich weiß, meistens hören es die falschen Leute. Also die Leute, die die anderen sind immer schuld, die hören jetzt, ja, ich bin nur das Opfer. die immer sagen, ja, vielleicht war ich doch der Täter, die hören das jetzt wahrscheinlich auf dem falschen Ohr. Und ich glaube, es braucht einen Heiligen Geist in uns, der uns das jetzt übersetzt und der dann mit uns redet und uns zeigt, wo sind diese Stellen, wo du Schuld mit dir rumträgst, für die du gar keine Schuld hast. Und vielleicht kannst du auch dadurch Vergebung empfangen für dich. Vielleicht kannst du auch dadurch auch dir selber vergeben, indem du einfach nochmal auf Gott hörst, mit ihm ins Gespräch gehst und darüber redest, ist es wirklich was, wo ich was aktiv getan habe, was aktiv unterlassen habe, wo ich durch mein Verhalten was gemacht habe, oder war es einfach nur, dass ich mir die Schuld für was auflaste, was ich gar nicht bin. Mir war das wichtig, bevor wir über Schuld und Scham reden, das noch loszuwerden. Und ich bitte euch, das einfach zu prüfen in eurem Herzen, ob das was ist, was ja in euch was bewegt. Lass uns starten in das Thema, wie kann ich mir selber vergeben? 2. Korinther 7, Vers 10. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Paulus schreibt im Korintherbrief von einem Schmerz, und das ist auch in diesem Kontext von Sünde. Und er sagt, es gibt sowas wie einen Schmerz. Ich habe vorher von Gewissen geredet, und es gibt einen Schmerz auf unserem Gewissen, der führt zur Rettung, und es gibt einen Schmerz, der führt zum Tod. Und wir wollen uns heute zusammen angucken, welcher Schmerz führt zu was und was ist göttlicher, was ist weltlicher Schmerz. Ich habe es mal so plakativ benannt. Und ich würde mal sagen, göttlicher Schmerz, was dieser Bibelvers uns sagt, er führt zu Buße, er führt mich zu Gott hin und er führt mich im Endeffekt zur Rettung. Das heißt, es gibt Sachen, die in meinem Leben schief laufen, die einen Schmerz in mir erzeugen, wo ich merke, da lag ich daneben, da habe ich Fehler gemacht, da lief was falsch, und ich kann diesen Schmerz umwandeln in was Positives. Ich kann damit zu Gott kommen und sagen, Gott, verzeih mir, sei du mir gnädig, ich empfange Vergebung für mein Leben, und aus dieser Vergebung heraus bringt's mich in die Nähe zu Gott. Bringt es mich näher an sein Herz, zeigt mir neu seine Gnade, neu seine Barmherzigkeit. Ich darf neu erleben, dass es nicht meine Taten sind, sondern dass es ein pures Geschenk Gottes ist, dass Gnade auf meinem Leben ist und dass ich Gnade empfangen kann für mich. Und dann gibt es einen weltlichen Schmerz. Dieser weltliche Schmerz, der zerstört. Das ist dieses schlechte Gewissen, das sich verdammt. Es bewirkt im Endeffekt den Tod, weil durch eine tiefe Scham in uns, ein tiefes, ich bin der Fehler, ich habe nicht nur was Falsches gemacht, sondern ich bin der Fehler. Meine Identität wird so zerstört, dass ich es nicht mehr wage, zu Gott ans Kreuz zu kommen damit. Und das tut mich damit von Gott trennen und bewirkt am Ende, dass ich sterbe. Dass der Tod, der ewige Tod, das Ergebnis von dem Ganzen ist. Die Frage ist, was ist der Punkt in beiden Verhalten, dass der göttliche und der weltliche Schmerz, wo entscheidet sich's? Und ich glaube, es entscheidet sich daran, dass das eine schambehaftet ist und dass Scham es ist, was mich dazu führt, dass ich mit meiner Schuld, mit meinen Fehlern nicht zu Gott komme, nicht Gnade erlebe, nicht Barmherzigkeit erlebe, sondern wo ich durch Scham und Schande mich von Gott abwende und Taten plötzlich zu meiner Identität werden. Ich wage schon gar nicht mehr zu Gott zu kommen damit, weil ich habe schon wieder versagt. Ich habe schon wieder das und das gemacht. Das ist jetzt so groß, da kann mir Gott nicht vergeben. Ich habe so viel Schaden angerichtet durch meine Taten, da kann doch Gott nicht noch schon wieder gnädig mit mir sein. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, aber ich habe das immer wieder in mir, wo ich denke so, Gott, du hast mir jetzt schon 10.000 Mal an der Stelle vergeben. Und ich bin 10.000 Mal Anfang des Gottesdienstes vor dir gestanden und habe gesagt, ich habe da diese Woche schon wieder versagt. Irgendwann kann er mir doch nimmer vergeben wollen, oder? Ich habe diesen Gedanken manchmal in mir. Und diese Scham führt mich weg vom Kreuz und führt mich damit weg von der einzigsten Möglichkeit, wirklich Vergebung zu empfangen. Weil, also kleiner Sneak auf das Ende der Predigt, ich selber kann mir nicht vergeben. Ich brauche diese Vergebung vom Kreuz. Ich brauche, dass dieser Zugang zu Gott frei bleibt. Lass uns zwei Menschen anschauen, die beide eigentlich das Gleiche begangen haben. Und lass uns diese zwei Menschen mal miteinander vergleichen, was sie jeweils miteinander getan haben, wo sie Vergebung empfangen haben oder eben nicht. Und diese zwei Menschen sind Petrus und Judas. Petrus, kurz vor der Kreuzigung, sagt zu Jesus: Wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Matthäus 26, 33. Geneigte Bibelleser wissen schon, wie das weitergeht. Die Geschichte geht so weiter. Jesus wird im Garten Gethsemane verhaftet. Man probiert es dann nochmal mit einem Schwert, einem Soldaten ein Ohr abzuschlagen. Das wird dann auch nichts. Jesus kommt an den Hof, wird verurteilt. Und Petrus kann sich einschleichen an diesen Hof des Pilatus. Jesus wird verhaftet. Und Petrus geht mit in diesen Palast und dort verleugnet er Jesus dreimal. Da fing Jesus an zu fluchen und schwor: Ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er ging hinaus und fing bitterlich an zu weinen. Petrus, der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will, verleugnet Jesus, flucht auch noch und schwört: Ich kenne den Mann nicht. Die gleiche Geschichte sehen wir bei Judas. Auch Judas hat einen Plan, verrät Jesus, führt die Schergen der hohen Priester in den Garten Gethsemane und kriegt dafür 30 Silberlinge. Und wir lesen dann in Matthäus 27, Vers 3, als Judas dann begriff, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bedauerte er seine Tat und brachte den hohen Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Beide sind an dem gleichen Punkt. Beide haben Jesus verraten. Der eine dreimal durch Worte, der andere für 30 Silberlinge. Beide bereuen es. Der eine weint bitterlich, der andere gibt sein Geld zurück. Beide haben diesen Verrat begangen und die Frage ist, wie geht die Geschichte weiter? Und ich glaube, viele von euch wissen es. Matthäus 27, Vers 4 bis 5 sagt Judas: Ich habe gesündigt. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Was geht uns das an? Erwiderten die hohen Priester. Das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel und dann ging er weg und erhängte sich. Bei Judas hat Sünde und Scham und dieses Bewusstsein, etwas falsch gemacht, dazu geführt, dass er sich von den Jüngern und von Jesus komplett abgewendet hat. Und er hat versucht, Vergebung zu empfangen bei den hohen Priestern, hat versucht, dass die es wieder gut machen, wollte ihnen das Geld zurückgeben und wollte, dass die ihm sagen: Ja, wenn es dir leid tut, dann lassen wir jetzt Jesus halt wieder frei und dann machen wir alles gut. Und es passiert nicht. Er bekommt keine Vergebung und es trennt ihn so weit von Gott, dass sein einziger Weg ist, Selbstmord zu begehen. Er sucht an anderen Stellen Absolution und bekommt sie nicht. Und von Petrus wissen wir auch, wie die Geschichte weitergeht. Bei Petrus können wir jetzt auch denken, der Typ hat dreimal Jesus verraten. Ein anderer Jünger war dabei. Das heißt, die Jünger wussten, was Petrus gemacht hat. Das war öffentlich. Die wussten, dass derjenige, wo Jesus gesagt hat, du wirst diese Jünger nach mir führen, wenn ich nicht mehr da bin, dass er Verrat begangen hat an Jesus. Und eigentlich könnten wir jetzt denken, dass auch der Petrus sich aus diesem Kreis der Jünger nicht mehr reintraut, dass der den Kontakt meidet. Aber wir wissen aus den Evangelien, dass Petrus inmitten von dem Kreis von den Jüngern war. In einem der Evangelien ist Petrus einer, der dann nachher von den Frauen ans Grab gerufen wird und dort guckt, dass Jesus, ob Jesus noch da ist. Und wir kennen spätestens aus Johannes 21 dann die Stelle, wie Jesus mit Petrus nachher umgeht. Wie der auferstandene Jesus Petrus begegnet am See, wenn die Fischen waren. Und Jesus fragt ihn dreimal, ob er ihn lieb hat. Und dreimal antwortet der Petrus: Jesus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und Jesus tut jedes Mal wieder den Auftrag des Petrus nochmal betonen, dreimal hintereinander, sagt: Dann hüte meine Schafe, weide meine Schafe, führ du meine Schafe. Dreimal betont er nochmal und stellt diesen Auftrag auch wieder her, der für Petrus eigentlich verloren war, nachdem er Jesus verraten hatte. Und ich glaube zutiefst, dass dieser Heißsporn Petrus, der immer als erstes mal zum Schwert gezückt hat und der immer erst mal auf Krieg aus war und erst mal reingehauen hat, ich weiß nicht, ob ihr The Chosen mal geguckt habt, diese lange, lange Serie über die Jünger und Jesus, dieser Petrus, das war ein richtiger Heißsporn. Und das ist was, was uns biblisch auch berichtet wird. Der war immer derjenige, der der Meinung war, er ist vorne dabei. Und ich glaube zutiefst, dass dieser Heißsporn Petrus es gebraucht hat, durch so einen Zerbruch zu gehen, mit seiner eigenen Sünde konfrontiert zu sein, mit seinem eigenen Versagen konfrontiert zu sein und aber auch wieder Vergebung empfangen zu haben von Jesus. Und ich glaube, dass Petrus im Nachhinein ein besserer Leiter war, ein besserer Apostel war, ein besserer Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen konnte, weil er Vergebung und Barmherzigkeit erfahren hat, weil er gemerkt hat, es liegt nicht an seiner Leistung, an dem, was er bringt, was er fürs Reich Gottes einsetzt und was für ein cooler Typ er ist und was er alles kann. Ich glaube, dass er in diesem Vergebung empfangen, Barmherzigkeit empfangen, ja, zu dem geworden ist, den Gott dann nachher benutzen konnte, um das Evangelium über die ganze Welt zu bringen. Wenn wir über die Punkte reden, wenn wir uns jetzt Petrus und Judas angucken, die Schuld ist nicht das Problem. Beide haben Schuld auf sich geladen. Der eine wird später zum Fels der Gemeinde, der andere erhängt sich. Schuld ist nicht das Thema. Verrat haben beide begangen. Beide haben Jesus hintergangen. Das Problem ist, wie gehen wir damit um? Und darf die Scham dazu führen, dass es mich vom Kreuz und von dem einzigen Zugang zu Barmherzigkeit und Gnade trennt? Oder überwinde ich diese Scham und komme mit meinen Fehlern, komme mit meinen Themen zu Jesus? Ich weiß nicht, wo du da stehst und was du gerade mit dir rumträgst und was du vielleicht auch seit Jahren schon mit dir rumträgst. Und es gibt solche Dinge in uns, die werden wirklich fast schon zu unserer Identität. Ich bin halt so. Ich kann das nicht anders. Ich krieg das nicht anders hin. Wir fangen an, es uns irgendwie so hinzureden, das ist halt so. Und das sind diese Punkte, wo Gott neu ansetzen will, sagen, hey, ich möchte Identität in dir wieder neu herstellen. Identität als Kind Gottes, als jemand, der rein ist, weißer als Schnee. Jemand, der es schafft, Barmherzigkeit und Gnade und Vergebung immer wieder neu anzunehmen für sein Leben. Und der auch beim 101. Mal zum Kreuz rennt und sagt, ich brauche wieder Vergebung. Wir sind als Christen nicht dazu aufgerufen, die sündlosesten Menschen auf dieser Welt zu sein, sondern ich glaube, wir sind dazu aufgerufen, wenn Sünde in unserem Leben ist, dass wir die Schnellsten sind, die als erstes wieder am Kreuz knien und sagen, Jesus, ich brauche wieder Vergebung. Ich brauche es wieder, dass du mir zusprichst. Du bist ein Kind Gottes. Ich mache dich rein. Und es sind nicht deine Leistungen. Es ist nicht, wie viel Bibel du liest. Es ist nicht, wie viel betest. Es ist nicht, wie viel du in der Gemeinde leidest und was auch immer. Es ist einfach dieses, wie schnell du am Kreuz bist. Wie wenig Platz du lässt zwischen Jesus und dir. Wie wenig du zulässt, dass da Scham und Schuld dich vom Kreuz trennen. Ich möchte euch am Ende eine Geschichte erzählen. Die Geschichte habe ich von Irene Werner. Die ist heute, glaube ich, gar nicht mal da. Doch, hallo. Sie hat mir eine Geschichte mitgebracht, weil sie es mag, wenn ich Geschichten in der Predigt erzähle. Seitdem tut sie mich immer mit Geschichten füttern. Und die Geschichte stammt von einem Flugzeugmechaniker, der auf einer Missionsstation gearbeitet hat im Hochland von Neuguinea. Und der hat Flugzeuge für Missionare gewartet und eines Abends kommt eine harte Nachricht rein, nämlich, dass ein anderer Pilot gesehen hat, wie das zweite Flugzeug von ihnen abgestürzt ist. Und die Nachricht bestätigt sich schnell, dass in diesem Flugzeug eine Missionarsfamilie und der Pilot saß und dass alle 7 Insassen gestorben sind. Und dieser Craig, dieser Flugzeugmechaniker, kommt ins Nachdenken und er weiß, er hat die Woche davor die 100-Stunden-Inspektion an diesem Flugzeug durchgeführt. Und er hatte einen neuen Mechaniker, den er eingeführt hat. Und während er an dem einen Triebwerk gearbeitet hat, hat der ihm eine Frage gestellt. Und er ist kurz weg auf die andere Seite vom Flugzeug, hat ihm was gezeigt und ist wieder zurück. Und ihm kommt siedend heiß, dass das, was er sonst jedes Mal gemacht hat, dass man im Vier-Augen-Prinzip überprüft hat, ob jede Schraube wirklich mit der richtigen Anzahl von Newton angezogen ist, dass er bei dieser einen Schraube durch diese Ablenkung es nicht gemacht hat. Die Flugzeugteile von dem Absturz werden geborgen und man stellt fest, es ist wirklich diese eine Schraube gewesen an diesem Flugwerk, diesem Motor, was dazu geführt hat, dass ein kleiner Strahl Benzin ausgetreten ist und dieses Flugzeug sich in der Luft entzündet hat und explodiert ist. Er weiß, er hat eine ganze Missionarsfamilie und den Chefpiloten, der das Flugzeug geflogen hat, hat er umgebracht. Und diesen Punkt kann er sich kaum vergeben. Er sagt später in einem Interview, er war ganz, ganz kurz davor, dass er das achte Opfer dieses Flugzeugunglücks wurde. Dass er ganz kurz davor war, sich selbst umzubringen. Und ihm war klar, in dem Moment kann er hier nicht mehr weiterarbeiten. Er kann nie wieder ein Flugzeug anfassen. Und er hat aber ein Umfeld um sich herum, dass der Chefmechaniker dort auf dieser Missionsbase ihn ermutigt und sagt, ich glaube, dass Gott einen Auftrag weiterhin für dein Leben hat, auch wenn du diesen Fehler gemacht hast. Und er macht ihm Mut, auch das nächste Flugzeug wieder anzufassen. Und er schafft das irgendwie. Und er sagt, es gab immer wieder Momente, wo er alle Werkzeuge aus der Hand fallen lassen hat und heulend auf dem Boden in diesem Hangar saß und nichts mehr machen konnte. Und er hatte zum Glück andere Christen um ihn rum, die immer wieder mit ihm gebetet haben, die immer wieder auch Vergebung ausgesprochen haben. Und trotzdem hat was ganz tief auf seiner Seele gelastet. Er wusste, er hat diese komplette Familie und er hat diesen Piloten umgebracht durch seine Tat. Und eines Tages kommt die Familie, die Frau und die drei Kinder von diesem Chefpiloten auf die Airbase und besucht die nochmal auf dieser Missionsstation. Und er kriegt das mit, dass die in einem Raum neben seinem Hangar sitzen und er weiß, er muss jetzt was tun. Und er geht dorthin, stellt sich vor die Familie und sagt dieser Familie, mit diesen Händen hier, habe ich euren Mann, euren Vater umgebracht. Ich habe vergessen, diese eine Schraube nochmal ordentlich anzuziehen. Und er beschreibt es so, für ihn passiert ein Wunder. Die Frau guckt ihn an, die Kinder gucken ihn an und nach stehen alle auf, nehmen ihn in den Arm und sagen ihm diese Worte, Craig, wir vergeben dir. Sie heulen zusammen, sie haben diese Vergebung miteinander ausgesprochen. Und er sagt, dass in dem Moment hat er zum ersten Mal begriffen, was es bedeutet, dass Gott ihm vergibt. Da hat er zum ersten Mal begriffen, was Barmherzigkeit ist, was Gnade ist. Ich habe mir überlegt, wie könnte diese Geschichte ausgehen? Wie hätte sie ausgehen können, wenn er vor lauter Scham und vor lauter Schuld sich abwendet und Selbstmord begeht? Wie wäre diese Geschichte ausgegangen, wenn es keine Christen um ihn herum gegeben hat, die ihm Mut gemacht haben, an Vergebung festzuhalten und auch selber Vergebung Schritt für Schritt in seinem Herzen anzunehmen, indem er erst wieder angefangen hat, in diesem Hangar zu arbeiten, wieder Flugzeuge zu warten, aber später auch die Kraft hatte, zu der Familie zu gehen und dort um Vergebung zu bitten. Wie wäre diese Geschichte ausgegangen, wenn das nicht passiert wäre? Und ich will da noch einen letzten Punkt machen. Ich glaube, wir als Christen, wir sind ganz gut da drin, zu erkennen, wer alles Schuld um uns herum auf sich geladen hat. Wir sehen das immer deutlich schneller als bei uns selber. Mindestens geht's mir so. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander in Gemeinschaft mit Schuld und Sünde um? Sind wir Menschen, die andere Menschen zur Vergebung anhalten, die ihnen auf Vergebung zusprechen? Die, wenn wir sehen, dass Menschen von Schuldenlast gedrückt werden, die wir ans Kreuz schleppen und sagen, guck mal, wir wissen, wo wir Vergebung kriegen. Da gibt's ein Kreuz, da können wir zusammen hingehen, die Mut machen, Vergebung zu empfangen. Oder sind wir andere Leute, die andere verdammen? Ich möchte uns dazu aufrufen, dass wir eine Gemeinschaft sind, als Skala von Menschen, die Kraft entwickeln darin, dass wir uns gegenseitig zur Vergebung führen. Dass wir uns Vergebung auch zusprechen, dass wir diese Offenheit haben, wenn wir uns gegenseitig verletzt haben, uns das auch auszusprechen und nicht mit dem, du hast mich, sondern auch diese Größe haben, dass wir die Ersten und die Schnellsten sind, die uns gegenseitig auch vergeben. Ich würde mir wünschen, dass wir darin stärker werden und dass wir darin wachsen, dass ich darin wachse Und am besten du auch. Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen sind, die selber das immer wieder erleben, wie mir vergeben wird. Und deshalb kann ich mir auch schneller vergeben. Wenn ich gelernt habe, was es bedeutet, diese Barmherzigkeit und diese Gnade vom Kreuz in meinem Leben aufzunehmen, dann kann ich auch lernen, dass es auch für mich gilt. Dass Jesus mir auch beim 101. Mal vergibt. Dass auch er beim 101. Mal ich immer noch zu ihm kommen darf. Und dass Scham nicht zu was werden darf, was der Teufel benutzt, um mich von Gott wegzuhalten. Lass es zu, dass diese, wie der Paulus sagt, dieser göttliche Schmerz, dass der dich zum Kreuz bringt. Lass es zu, dass dieser göttliche Schmerz dich zum Kreuz führt und dich, sei du auch ein Mensch, der andere Leute da aktiv hinschleppt und sagt, hey, wenn du Schuld und Scham auf deinem Leben hast, komm, ich helfe dir. Ich kann dir das aussprechen. Wenn du es vor Gott bekennst, dann verspreche ich dir, dass er deine Schuld und deine Sünde ins tiefste Meer versenkt. Ich kann dir helfen, dass wir zusammen ans Kreuz gehen, dass du dort Dinge abladen kannst, dass du Lasten loswerden kannst, die du dein Leben lang vielleicht schon mit dir mitschleppst. Und ich kann dir helfen, ein leichteres Leben zu führen. Lass nicht zu, dass der Teufel dich vom Kreuz trennt. Lass diese Verbindung zu Jesus, lass nicht zu, dass da irgendwas zwischen euch ist. Lass nicht zu, dass es Scham ist. Lass nicht zu, dass da Schuld und Sünde ist, was dich täglich trennt von Jesus. Sondern guck, dass du die Sachen bereinigst. Und lass zu, dass Vergebung eine Kraft in deinem Leben entwickelt, was dich zu einer echten Freiheit führt. Ich will enden mit 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte dich einladen, dass du das glaubst. Von aller Ungerechtigkeit. Nicht nur von den Sachen, die du als Bagatelle empfindest, sondern auch von den großen Sachen. Jesus kann dich davon reinigen. Und dieser Weg zu ihm ist frei. Dieser Weg zu ihm, den will der Teufel dir kaputt reden. Der sagt dir, mit dem Ding darfst du nicht zu ihm kommen. Das ist jetzt aber viel zu groß. An der Stelle, also das wirst du nie aus deinem Leben bekommen. Das ist diese Spielwiese des Teufels, wo er ganz aktiv versucht, dich mit Scham zu belasten, dass du ja nicht zu Jesus kommst, weil er weiß, in dem Moment, wenn du am Kreuz bist, hat er verloren. In dem Moment, wo du die Last und die Schuld bei ihm am Kreuz ablieferst, da ist er aus dem Game. Da hat er verloren aus diesem Spiel. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen. Und vielleicht steht ihr schon mal mit mir auf. Ich möchte mit euch beten. Und ich habe schon in der ersten Predigt Werbung dafür gemacht. Es gibt manchmal Momente, wo wir es nicht glauben können, dass da Schuld und Sünde auf unserem Leben ist, die Gott vergeben kann. Und manchmal braucht es andere Christen, die dir diese Vergebung zusprechen. Und wenn du merkst, dass du so einen Punkt hast, dann benutz doch jetzt auch in der nächsten Lobpreiszeit unser Gebetsteam, das draußen im Foyer ist. Wenn du den Mut hast, bekenn die Sachen und lass dir Vergebung zusprechen. Lass dir zusprechen, dass Gott dir vergibt und dass dieser Weg zu ihm frei ist. Wenn du das selber mit Gott ausmachen willst, kannst du das auch gerne machen. Aber nutz diese nächsten drei Lieder, um wirklich Vergebung bei Gott zu empfangen. Um ihm die Sachen zu bekennen, wo du glaubst, da ist zu viel Scham und zu viel Schuld da, da kann ich nicht mit ans Kreuz. Hey, lass nicht zu, dass der Teufel in der Sache gewinnt, sondern geh ans Kreuz und lern neu, was Barmherzigkeit und Vergebung bedeutet. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gewissen, du weißt, was uns belastet. Und Herr, mein Wunsch ist, dass wir heute leichter aus diesem Gottesdienst gehen, als wir reingekommen sind. Mein Gebet ist, dass wir jetzt in dieser Lobpreiszeit bei dir auch neu am Kreuz Vergebung empfangen können. Herr, wir beten, dass der Teufel heute verliert, dass er nicht mit Scham uns von Jesus entfernen kann und dass dieser Weg zum Kreuz, dass er für uns fühlbar frei ist, dass wir bei dir unsere Lasten abladen dürfen, dass wir bei dir Gnade und Barmherzigkeit empfangen dürfen. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist hier unter uns bist und dass du uns Mut machst, Dinge loszulassen, die wir schon vielleicht seit vielen Jahren mit uns tragen. die teilweise schon zu unserer Identität geworden sind. Herr, wir beten, dass du es wiederherstellst, dass du Heilung bringst in unser Leben, dass du Heilung in unsere Seele, in unsere Herzen bringst. In deinem Namen. Amen.